بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Was nichts anderes bedeutet, als jeder Mensch ist also für sich selbst verantwortlich. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten und deren Inhalt wir uns verinnerlichen möchten, sind die Verse 56 bis 59. Ich lese wie immer erst die deutsche Übersetzung vor und dann machen wir uns Schritt für Schritt ran an die Bedeutungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere aus, damit sie die Strafe kosten. Allah ist allmächtig und allweise. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir in Gärten eingehen lassen durch Alt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen, und wir lassen sie in vollkommene Schatten eingehen. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen und wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Beginnen wir mit dem zuletzt, liebe Geschwister, haben wir über was gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass es Gründe gegeben hat dafür, warum die Kinder Israels, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert ist, ihn geleugnet haben und ihn nicht als Propheten akzeptiert haben. Und wir haben auch gelernt, wie schlimm es ist, wenn man Wissen hat über Allah und über die Religion und dieses Wissen dann nicht den Leuten mitteilt, sondern es verheimlicht. Und dann auch noch gibt es manche Menschen, die das Wissen, das sie bekommen haben von Allah, verfälschen und den Menschen falsch weitergeben. Und wir haben gesprochen darüber, dass es einige Überlieferungen gibt, und haben aber gesagt, dass sie also nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgehen. Und also es kann sein, dass der Offenbarungsgrund eben derjenige war, dass einige Juden nach Mekka gekommen sind, und Mekka zu Beginn des Islam war ja oder zum größten Teil der Zeit, wo der Prophet da war, war regiert von Götzendienern, von Mushrikin, von Polytheisten. Und dann kam eine Gesandtschaft von Juden aus Medina nach Mekka und sie haben sich erkundigt bei den anscheinend haben sie sich erkundigt oder was auch immer. Wie dem auch sei, die Mekkaner haben dann die Juden folgende Frage gestellt: Wer ist auf dem richtigeren Weg? Wir Götzendiener, wir, die wir hunderte von Götter haben, die wir anbeten gleichzeitig, oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde? Und dann haben die Juden tatsächlich gesagt: Nein, ihr seid auf dem besseren Weg. Ihr Götzendiener seid auf dem richtigeren Weg. Und ihr seid recht geleiteter als Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde. Und das sagten sie, obwohl sie ein Volk der Schrift sind, obwohl sie die Tora haben. Und wer so etwas sagt, das ist wie wenn man heute den Koran lesen würde und daraus verstehen würde, dass der Schirk richtiger ist als der Tauhid. Und über solche Leute, mit solchen Leuten diskutiert man nicht, also natürlich nicht alle so, aber wenn so jemand so etwas sagt, der verdient es nicht anders als die Antwort, die Allah ihm gegeben hat, im darauf folgenden Vers, sagt er: Ulaika alladhina la'anahumullah. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Denn solche Leute, ihren Herzen sind versiegelt, sie verstehen nicht, was sie lesen und geben es auch noch falsch weiter. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt tun kann. Über solche Leute, und Allah hat den Grund in den darauffolgenden Versen auch uns dargelegt, und zwar ist es hauptsächlich der Neid, den sie gegenüber den Arabern empfunden haben, weil der Prophet ausgerechnet von der Nachkommenschaft von Ismail a.s., auf Deutsch Ismail, gekommen ist und nicht eben von der Nachkommenschaft von Jakob, der Israel genannt wird. Wie dem auch sei, um dies abzuschließen, droht Allah subhanahu wa ta'ala solchen Leuten, die, obwohl sie die Wahrheit kennengelernt haben und trotzdem, also in diesem Fall die Juden, und wir haben ja gesagt, es geht zwar in diesem Fall erstens um die Juden, das ist richtig, aber das heißt nicht, dass es nicht allgemein für alle Leute gilt. Selbstverständlich gilt es nicht für die Juden, sondern für alle. Ja? Aber insbesondere spricht Allah die Juden und sagt ihnen, wenn ihr also nicht an das glaubt, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, obwohl ihr genau wisst, dass die Wahrheit ist, und obwohl ihr in der Tora nachlesen könnt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet kommen wird, dann müsst ihr halt wissen, dass euer Aufenthalt die Hölle sein wird, wenn ihr nicht an das glaubt, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Das sind die Bedeutungen der Verse, die Allah eben abgeschlossen hat im 55. Vers. Unter ihnen gab es manche, die daran glaubten an den Islam, und manche, die davon abhielten, die Leute vom Islam abhielten, und die Hölle genügt als Feuerglut. Und daraufhin warnt Allah subhanahu wa ta'ala allgemein, das erste, der 55. war die, also Gericht an sie, ja, unter ihnen gab es manche und so weiter. Aber jetzt der 56. der trifft alle Menschen. Allah sagt, diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, werden sie gewiss einem Feuer aussetzen. Und das ist eine Warnung an die Juden, eine Warnung an die Mushrikin von Mekka und eine Warnung an alle anderen Menschen, die die Wahrheit kennengelernt haben und sie trotzdem nicht akzeptieren. Diejenigen, die unsere Zeichen verleugnen, also von euch Juden oder anderen, werden, was sind die Zeichen? Die Ayat. Ayat sind, entweder im Arabischen, das Wort Ayat hat mehrere Bedeutungen, unter anderem eben die Verse des Koran. Diejenigen, die unsere Ayat, unsere Zeichen, unsere Verse verleugnen, werden wir gewiss einem Feuer aussetzen. Und der Ausdruck einem Feuer aussetzen ist tatsächlich gut übersetzt, weil im Arabischen ist es auch ein unbestimmter Artikel. Und das ist eben ein Ausdruck dafür, dass es eben ein so gewaltiges Feuer ist, dass es sich nicht näher definieren lässt durch einen, durch irgendwie, also deswegen ist es nicht bestimmt, weil es sich nicht viel näher definieren lässt. Jedes Mal, damit wir verstehen, wie gewaltig dieses Feuer ist, jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere aus, damit sie die Strafe kosten. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns dies bildlich näher, weil die Strafe der Hölle ist keine Strafe im übertragenen Sinne, sondern ist eine Strafe, die tatsächlich so sein wird, wie Allah sie uns im Koran beschreibt. Und diese Aya beinhaltet natürlich vieles. Und das für uns Wichtigste entnehmen wir daraus und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir eben nicht zu den Höllenbewohnern gehören werden. Und diese Aya, oder über diesen Vers, sagte Abdullah ibn Mas'ud, der bekannte und gelehrte Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Abu Huraira, derjenige, der die meisten Hadithe des Propheten überliefert hat, also ibn Mas'ud sagt zu Abu Huraira: Tarahu kam ghilazu jild al-kafir. Was denkst du, wie dick die Haut des Kafir sein wird? Was denkst du, wie dick die Haut des Ungläubigen in der Hölle sein wird? Und dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu: La, ich weiß nicht. Und dann faqala Abdullah: Ghilazu jild al-kafir 42 dhira'a. Er sagte, die Dicke der Haut des Ungläubigen, gemeint ist in der Hölle, wird 42 Ellen breit sein. Und diese Überlieferung ist bei Ibn Abi Shaybah und der Isnad ist Jayid, also über Abdullah ibn Mas'ud. Und ihr wisst, liebe Geschwister, wenn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Dinge berichten, die mit dem Verborgenen zu tun haben und Dinge sind, die sie also nicht selbst gewusst haben können, und wenn sie gleichzeitig nicht dafür bekannt geworden sind, diese Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie viele Israeliyat überliefern, dann kann man davon ausgehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen mitgeteilt hat. Wer sonst? Denn woher soll er denn das wissen? Und all dies, liebe Geschwister, ist weswegen? Damit die Strafe härter ist. Damit die Strafe härter ist. Denn das Feuer der Hölle ist nicht gleich dem Feuer im Diesseits. Und ihr seht auch, und die Strafe in der Hölle ist nicht die gleiche wie die Strafe hier. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dann diese Haut, die man sich nicht mehr vorstellen kann, denn die Menschen, wie es authentisch überliefert ist, die in die Hölle gehen werden, als auch die Menschen im Paradies, sind viel größer als die Menschen jetzt. Und die Leute in der Hölle deswegen, weil sie natürlich dann dadurch mehr zu leiden haben. Und über diese Haut, selbst wenn sie verbrannt ist, Allah subhanahu wa ta'ala erschafft eine neue, und damit sie weiter brennen können in der Hölle. Und dies gilt bis in alle Ewigkeit für diejenigen, die ewig in der Hölle bleiben. Allerdings für diejenigen, die aus der Hölle rauskommen werden, sie werden nach einer gewissen Zeit eben herauskommen. Und der Grund, warum sie die neue Haut bekommen, ist eben, weil Allah sagte, damit sie die Strafe kosten. Aufgrund dieses Verses, liebe Geschwister, gibt es sogar Menschen, die zum Islam übergetreten sind und den Islam als Religion angenommen haben. Denn sie haben darin gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers uns aus wissenschaftlicher Sicht Folgendes mitteilt. Und zwar diejenigen Rezeptoren, die den Schmerz entgegennehmen, aufnehmen, die Signale weiterleiten an das Hirn, müssen deswegen in der Haut sein. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass jedes Mal, wenn die Haut verbrannt ist, bekommen sie eine neue, damit sie die Strafe kosten. Oder damit sie die Strafe kosten können. Würden sie also keine neue Haut bekommen, würden sie die Strafe nicht kosten können. Und das weiß man, wenn jemand schwere Verbrennungen erleidet, dann spürt er irgendwann mal an dieser Stelle, wo er die Verbrennung erleidet, nichts mehr. Weil diejenigen Schmerzrezeptoren, die dort vorhanden waren, vernichtet sind. Und deswegen können sie den Schmerz nicht mehr in das Hirn weiterleiten. Hat also natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Ja? Und also sollte jemand sich fragen, warum hat man überhaupt solche Schmerzrezeptoren? Der Sinn ist natürlich ganz klar. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Sache erschaffen, damit wir uns schützen können. Ja? Wenn jemand nicht merken würde, dass irgendwas an seinem Körper faul ist, undicht ist oder so, ohne diesen Rezeptoren ging es uns sehr schlecht. Ja? Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala, da er gesagt hat, dass er uns deswegen eine neue Haut, dass er den Ungläubigen deswegen eine neue Haut gibt, ist ein Beweis darin, dass diese Schmerzrezeptoren sich darin befinden. Und wie gesagt, das war der Grund, warum manche Leute zum Islam übergetreten sind. Denn es ist eine Sache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Mensch, der des Lesens und Schreibens unkundig war und noch nie ein Buch gelesen hat und nicht mal schreiben konnte selbst, eine Sache, die er selbst nie hätte wissen können. Ja? Aber dafür gibt es, wie ihr wisst, zahlreiche Beispiele im Koran, und worüber ja Bücher geschrieben worden sind und Vorträge darüber gehalten worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala, damit man keinen Zweifel daran hat, dass er dazu imstande ist, beendet den Vers mit zwei seiner Namen und Eigenschaften. Er sagte, Allah ist allmächtig und allweise. Ja? Und er ist allmächtig, er ist imstande, den Ungläubigen zu strafen auf diese Art und auch noch für andere Arten. Und er ist allweise, weil er weiß, was wer verdient und was zur richtigen Zeit zu tun ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala behandelt auch niemanden ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala behandelt niemanden ungerecht. Es gibt keinen Menschen, liebe Geschwister, der in die Hölle eingehen wird, ohne die Wahrheit gewusst zu haben. Das gibt es nicht. Kein Mensch wird bestraft werden von Gott, ohne dass er den Islam richtig kennengelernt hat. Das gibt es nicht. Aber lernst du den Islam kennen? Und lernst du kennen, dass der Islam eigentlich dazu aufruft, dass man diesen einen Gott anbetet und verehrt und ihn verherrlicht, und du möchtest das nicht machen, welches Argument hast du denn, dass du Gott nicht anbeten willst, der dich erschaffen hat und dich geformt hat auf vollkommene Art und Weise? Im Gegensatz dazu, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das heißt diejenigen zum Beispiel, unter anderem diejenigen, die glauben, nachdem sie ungläubig gewesen sind. Also und gemeint mit Glauben und Unglaube ist, weil manche Leute verstehen das falsch, das muss man den Leuten auch erklären. Ja? Wenn im Koran gesprochen wird von Ungläubigen, dann ist damit gemeint Nicht-Muslime. Weil was sind sie ungläubig gegenüber? Wem sind sie ungläubig gegenüber? Dem Islam. Deswegen sind sie ungläubig. Weil manche Leute sagen, wieso werden wir ungläubig genannt, obwohl wir an Gott doch glauben. Wir glauben doch. Natürlich glaubt ihr, aber ihr glaubt nicht an den Islam. Der springende Punkt ist der. Okay? Also ungläubig dem Islam gegenüber ist damit gemeint. Und Glauben an Allah, an den Propheten, an den Koran, das ist hier gemeint. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun von euch, von den Muslimen oder von denjenigen, die nicht Muslime sind und den Islam annehmen, von diesen Juden jetzt insbesondere, die hier angesprochen sind, wer glaubt und rechtschaffene Werke tut, und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass immer im Koran dieser Glaube erwähnt wird im Zusammenhang mit den rechtschaffenen Taten. Weil der Glaube alleine reicht nicht aus. Der Glaube alleine reicht nicht aus. Wenn du ein gläubiger Mensch sein willst, musst du glauben an das, was Allah gesagt hat, und auch gute Werke tun. Und zu den besten Werken gehört nach dem Glauben was? Das Gebet. Das Gebet fünfmal pro Tag zu verrichten zu seinen festgesetzten Zeiten auf die Art, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgemacht hat. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen, wir lassen sie in vollkommenen Schatten eingehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran über das Paradies gesprochen und uns einige Dinge darüber erwähnt, die den Menschen dazu bringen sollen, nach dem Paradies zu streben. Und die den Menschen davon abbringen sollen, Sünden zu begehen. Zum Beispiel liegt es in der Natur des Menschen, wie man so schön sagt, dass er die Natur mag, wie sie ist. Also kein Mensch normalerweise hat was dagegen, wenn man ihm sagt, und kein Mensch hat etwas gegen die Vorstellung, in einem Garten zu sitzen. Oder dass irgendwo ein Bach fließt. Und dass irgendwo vielleicht Vögel zwitschern. Oder ähnliches. Weil der Mensch liebt diese Sachen von Natur aus. Das gehört zur natürlichen Veranlagung des Menschen. Und deswegen wirbt Allah subhanahu wa ta'ala natürlich damit. Und woher weiß er das? Er hat uns erschaffen. Deswegen weiß er es am besten. Durch Alt von Bächen ewig und auch immer daran zu bleiben. Diese Bäche, diese Flüsse, die es im Paradies gibt, sind wirkliche Flüsse. Diese Flüsse, die es im Paradies gibt, sind wirkliche Flüsse. Da wird es wirklich Flüssigkeiten geben, die schwimmen und man wird sich darin wohlfühlen. Denn so ist es auch überliefert worden. Und zwar, ihr kennt einen Freund des Propheten, Ma'iz, der aufgrund einer Sünde, die Allah ihm aber schon vergeben hat, gestorben ist. Ja? Und nachdem eben verurteilt worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst, haben manche Leute über ihn schlecht gesprochen und haben gesagt, so eine Person, wie kann, also was werden die sprechen? Sachen wie, wie kann jemand, der beim Propheten ist, so eine Sünde begangen haben und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfahren hat, dass sie über ihn schlecht gesprochen haben, hat er zu ihm gesagt, tut dies nicht, denn Ma'iz taucht gerade in den Flüssen des Paradieses umher. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch diese Sache eines Tages gewähren. Ewig und auf immer darin zu bleiben, hier ist ein Argument gegen jeden Menschen, der irgendwie denkt, dass es in diesem Leben ihm gut gehen wird für immer, oder jemand, der irgendwie denkt, dass etwas in dieser Zeit, etwas Weltliches, wirklich einen Wert hat. Denn in Wirklichkeit, verglichen mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns an Ewigkeiten gegeben hat, ist es alles wertlos, vollkommen wertlos. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Welt, die gesamte Welt bei Allah subhanahu wa ta'ala so viel Wert hätte, wie der Flügel einer Fliege, dann hätte er nicht einmal einem einzigen ungläubigen Menschen etwas zu trinken gegeben. Und das bedeutet, dass diese Welt für Allah subhanahu wa ta'ala noch weniger wert ist als dies. Und das Einzige, was uns daraus errettet, oder das Einzige, was einem hilft in dieser Zeit für das Jenseits, ist eben das Gedenken Allahs, das Gebet, sich an den Islam zu orientieren. Darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen. Das ist, wie wisst ihr, liebe Geschwister, eines der größten Sünden, die es gibt, ist es eben, außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Und da es eine Sünde ist, die manchen Leuten leider passiert, und da es eine Sünde ist, die andere viele Sünden mit sich bringt, war es, und da der Mensch von Natur aus das andere Geschlecht mag und sich dafür interessiert, wirbt Allah subhanahu wa ta'ala ganz einfach dafür, für das Paradies, indem er sagt, dass es darin Gattinnen gibt, Frauen gibt, die noch viel schöner sind, als man sich vorstellen kann. Und die Frau im Paradies, die am wenigsten schön ist, ist schöner und hübscher und eleganter und interessanter als die am wenigsten, als die hübscheste Frau, die man sich in diesem Leben vorstellen kann. Und die rechtschaffene Frau, die gläubige Frau, die muslimische Frau, die gebetet hat und eine ehrbare Frau war, die wird im Jenseits noch schöner sein und noch hübscher sein und noch gut, besser aussehender sein als die schönsten Frauen im Paradies. Ja. Und der Grund ist ganz einfach, weil die Frauen im Paradies, die sind erschaffen. Die sind erschaffen einfach so. Erschaffen und dann waren sie im Paradies. Sie mussten nichts dafür tun. Aber die gläubigen Frauen, die nach dem Islam leben, die werden von Allah dadurch belohnt. Und klar, die haben nur was dafür getan. Also werden sie noch schöner sein als die Frauen dort. Und wir lassen sie in vollkommenen Schatten eingehen. Was ist ein vollkommener Schatten? Ihr wisst, dass in Deutschland gibt es sehr oft Schatten. Aber der Schatten ist nicht unbedingt immer angenehm, weil es zum Beispiel danach regnen kann noch gleichzeitig. Und der Schatten kann auch ziemlich kalt sein. Zum Beispiel, jetzt haben wir viel Schatten draußen, aber es ist kalt. Okay? Wie dem auch sei, der vollkommene Schatten in heißeren Ländern, Wüste und so, da kannst du in der Wüste auch mal in den Schatten gehen. Aber wenn es dann in der Wüste, in dem Schatten 50 Grad hat statt 55 Grad, was schon ich selbst erlebt habe, dann ist es nicht so also berauschend. Ja. Es ist schon angenehm, aber nicht die Sache. Ja. Aber vollkommener Schatten ist der Schatten, der angenehm ist, der nicht zu kalt ist und nicht zu warm ist. Und um davon ein Bild zu bekommen, ist uns überliefert worden, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Muslim und bei Bukhari und bei Tirmidhi, sagte er, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. Er sagte, der Prophet s.a.w., im Paradies gibt es einen Baum. Wenn jemand, der reitet, diesen Schatten dieses Baumes durchquert, für 100 Jahre lang, so wird er diesen Schatten, niemals wird er aus diesem Schatten herauskommen. Ja. Dass man sich einmal ein Bild machen kann von diesen Dimensionen, von denen Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir natürlich zu diesen Menschen gehören werden, die diesen Sachen, und wie gesagt, und dafür muss man handeln. Dafür muss man handeln, dafür reicht es nicht aus, dass man sich trifft und den Islam lernt und den Koran studiert, sondern dafür muss man einfach das, was man hört, natürlich auch umsetzen. Insofern seht ihr, wie wunderbar eigentlich die Anordnung der Verse im Koran ist, auch wenn man das manchmal im ersten Anblick nicht versteht. Aber manchmal weisen wir darauf hin, liebe Geschwister. Und jetzt, nachdem uns Allah subhanahu wa ta'ala versetzt hat in die Lage, wie schön es ist, im Paradies zu sein. Und dort sagt er übrigens, Allah sagt im Koran, Surat Zuchruf, darin gibt es, was die Seelen sich wünschen im Paradies. Darin gibt es, was die Seelen sich wünschen. Und was die Augen erfreut. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ. Und dann sagt er, وَأَنْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ, und ihr werdet auch noch darin ewig bleiben. Jetzt ist es angebracht, weil Allah subhanahu wa ta'ala vom Paradies gesprochen hat, jetzt wollen wir wissen, wie kommen wir dahin. Und das sagt er uns im darauf folgenden Vers, in den folgenden zwei Versen mindestens. Und die allgemeine Regel lautet, halte dich an die Gebote Allahs, und zu den folgenden Geboten gehört das folgende. Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. Und wenn ihr zwischen den Menschen richtet, in Gerechtigkeit zu richten. Wie trefflich ist das, womit Allah euch ermahnt. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Was befiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala? Erstmal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das befiehlt, dann allgemein gesehen wissen wir, dass es eine Pflicht ist. Und dass es eine Sache ist, mit der man nicht leichtsinnig verfahren darf. Was sind anvertraute Güter? Anvertraute Güter, liebe Geschwister, können viele Dinge sein. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala jemandem rechtmäßig anvertraut hat, das hast du so zu händigen, so zu behandeln, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von dir möchte. Ein einfachstes Beispiel, was uns als erstes in den Sinn kommt: Jemand kommt zu dir und vertraut dir eine Sache an, irgendein Gegenstand, und sagt zu dir: Bewahre ihn für mich auf, bis ich von dir wieder verlange oder bis ich wieder von der Reise zurückkomme oder ähnliches. Das nennt man ein anvertrautes Gut. Zum Beispiel das auf Arabisch nennt man eine Amana. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ist für diese Sache bekannt gewesen, dass er eben genau diesen Vers umgesetzt hat, noch bevor er Prophet war. Und deswegen hat man ihn genannt Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Und der war so vertrauenswürdig, dass sogar nachdem er den Menschen gesagt hat, dass er ein Prophet ist und Gesandter Allahs ist, wollten diejenigen, die eigentlich seine tiefsten Feinde waren, trotzdem noch ihre Güter bei ihm anvertrauen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gequält worden ist und seine Freunde gequält worden sind, was hat er gemacht? Er hat den Leuten gesagt, dass sie nach Abyssinien auswandern sollen. Später kamen manche wieder zurück und diese Qualen haben aber leider nicht aufgehört, und dann hat er ihnen erlaubt, dass sie nach Medina auswandern. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst natürlich nicht, sondern er musste bleiben als Letzter. Und das ist natürlich ein Vorbild für alle Leute, die irgendwie Muslime führen, dass sie sich am meisten opfern für die Muslime. Und er blieb als Letztes mit wem? Mit seinem engsten Vertrauten, engsten Freund Abu Bakr radiallahu anhu. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und wir alle kennen die Geschichte, dass in der Nacht, wo Allah ihm den Befehl gegeben hat, dass er auswandern soll, übrigens, er durfte nicht auswandern. Allah hat ihm gesagt, du darfst nicht auswandern, bis wir dir die Erlaubnis geben. Und ihr kennt alle Geschichte, dass in der Nacht, wo er auswandern wollte, hat er eben dann seinem Vetter, Cousin ist das auf Deutsch, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu beauftragt, dass er in seinem Bett schlafen soll, damit, weil er hat schon gewusst, dass die Leute was mit ihm vorhaben, damit, wenn sie sehen, ob das auf seinem Bett jemand liegt, dann denken sie, das ist er. Und in dieser Nacht ist er dann ausgewandert, und zuvor hat er was zu seinem Cousin gesagt, als zu ihm gesagt, jeden einzelnen Gegenstand, den der Prophet bei sich zu Hause hatte als anvertrautes Gut, hat er zu Ali eben gesagt, wem das eigentlich gehört und wem er es auszuhändigen hat. Und das ist eine Sache, die muss man sich wirklich mal verinnerlichen, denn jemand, der gequält wird, dessen Freunde teilweise getötet worden sind, wegen dessen Freunde auswandern mussten, weil sie gequält worden sind, ja, dieser Mensch achtet darauf, dass irgendwelche Gegenstände, die vielleicht sogar wertlos sind für uns, ja, achtet darauf, dass sie trotzdem ihren Besitzern ausgehändigt werden, bevor er was macht, bevor er selbst flüchtet vor seinen eigenen Feinden. Das wäre der späteste Moment, wo eigentlich unser einer sagen würde, also die Sachen können sie sich erstmal selbst holen. Also entweder ich nehme sie und profitiere selbst von, oder jeder kann sich das selbst holen noch. Das ist der späteste Moment, wo man das sagen würde in dieser Situation. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Und solche Tapferkeiten, solche guten Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind so viele, dass man nicht weiß, welche man davon aufzählen soll, wenn man über den großartigen Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen möchte. Und liebe Geschwister, ich würde mal sagen, da die nächsten Verse ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen werden als eine Minute oder so, würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal Stopp machen und beim nächsten Mal inshallah die nächsten zwei Verse behandeln, dass wir also die Sache inshallah gut verstehen, weil wir jetzt ein bisschen anfangen, bis dann die Zeit vorbei ist, das bringt nichts inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen und uns unsere Sünden vergeben. Und vergesst nicht an den wunderbaren Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert worden ist, indem er sagte: Jedes Mal, wenn sich eine Gruppe von Leuten in den Häusern Allahs trifft, um Allahs Buch zu lesen und zu rezitieren und gegenseitig zu lehren, dass man sich der eine lernt und die anderen lernen, der andere lehrt und so weiter, dann steigt auf sie die Ruhe hinab und die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Engel umgeben sie und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei denjenigen, die bei sich sind, die bei ihm sind, subhanahu wa ta'ala. Wir bitten Allah, dass wir auch zu diesen gehören und bitten Allah, dass er unsere Sünden uns vergibt, denn das ist die Form, das ist eine gute Tat, auf jeden Fall. Weil wir reden davon, dass wir glauben, gute Werke zu den besten Werken gehört, das Streben nach Wissen. Das Streben nach Wissen ist teilweise besser als freiwillige gute Taten. Besser als ein freiwilliges Gebet zu verrichten. Ja, teilweise besser. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.